Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Diese Woche hat es in Basel ungewöhnlich viele Börsen- und Finanzmarktaufseher. Weil sich die internationale Dachorganisation dieser Aufseher, die IOSCO, in Basel trifft. Die Regulierer wollen dazu beitragen, dass das weltweite Finanzsystem stabiler und sicherer wird. Für die Schweiz sitzt Daniel Zuberbühler, Vizepräsident der Finanzmarktaufsicht FINMA, im technischen Ausschuss der IOSCO. Er ist nun bei Beat Soltermann im Tagesgespräch.
Das Tagesgespräch.
Daniel Zuberbühler, die wenigsten Leute haben bis jetzt von der IOSCO gehört oder wissen, dass das Dachorganisation ist von den Finanzmarktaufseher und den Börsenaufseher. Was machen die eigentlich genau?
Also Wertpapieraufseher sind in erster Linie Börsenaufseher von regulierten Märkten. Sie sind aber auch da für neuerdings Kreditratingagenturen, für Hedgefonds, spannendes Thema. Und sie kümmern sich neuerdings auch um unregulierte Märkte, wie Verbriefungen von Krediten, wie Kreditderivate, die nicht an der Börse gehandelt werden, die in dieser Krise ja auch Probleme geboten haben.
Also ein ganzer Haufen Aufgaben und in dieser Organisation, das ist eine Art wie das Olympische Komitee von der Wertpapieraufseher.
Das ist richtig, es ist eine Weltorganisation, aber die Entscheide werden gefällt in kleineren Komitee. Und eins ist das sogenannte Technical Committee, wo wir auch drin sind, wo die wichtigsten Märkte oder die Aufseher der wichtigsten Märkte drin sind.
Und die sind ja jetzt hier alle in Basel, die Tagesseite am Montag hinter verschlossenen Türen. Hat man schon etwas ganz Wichtiges entschieden bis jetzt?
Also es sind viele Projekte, die unterwegs sind. Zum Teil sind es Sachen, die man früher schon veröffentlicht hat. Grundsätze beispielsweise für die Beaufsichtigung von Kreditratingagenturen, für Hedgefonds. Und jetzt geht es darum, zu schauen, wie wird das umgesetzt, international, auf den verschiedenen Ländern. Also es gibt eine Weiterentwicklung und es gibt die Agenda von der G20, die das auch antreiben. Also es hat viele Sachen, die unterwegs sind.
Aber wenn ich es richtig verstanden habe, tut man jetzt vor allem ein bisschen diskutieren miteinander und nach Weg suchen, wie man das in Zukunft ein bisschen machen will. Aber so ganz etwas Konkretes hat man nicht entschieden.
Also konkret hat es Empfehlungen, aber die müssen natürlich national umgesetzt werden. Wie muss man Kreditratingagenturen beaufsichtigen, registrieren, was für Informationen muss man einholen, wie sind Hedgefonds zu behandeln. Da hat es schon Empfehlungen gegeben, aber Empfehlungen sind etwas, das dann noch in die nationale Gesetzgebung umgesetzt werden
muss. Und machen denn das die Staaten auch, dass man die Empfehlungen umsetzt?
Da gibt es natürlich auch entsprechende Druckkitze von den internationalen Gremien oben dran, die sagen, das ist nicht nur eine Frage von Regeln schaffen, sondern auch von Umsetzen. Und da gibt es Umsetzungskontrollen. Hat es bis jetzt schon gegeben durch einen Währungsfonds, sogenannte Finanzsektor-Kontrollprogramm. Und jetzt gibt es dann noch sogenannte Peer-Reviews, wo die grossen G20 untereinander sich beaugapfeln und prüfen. Erstes Gebiet wird sein, die Regelung von der Entschädigungssystem, von der Kompensationssystem, Boni. Wo man sagt, dort ist der grösste politische Druck. Und man muss schauen, dass das wirklich überall umgesetzt wird und nicht wieder ein ungleiches Wettbewerbsfeld entsteht.
Und wie steht es denn mit der Schweiz? Sie haben vorher gesagt, Kreditratingagenturen, also die Papier, die GIF-Papier bewertet haben und dort zum Teil zu optimistisch gewesen sind. Sie haben Hedgefonds angesprochen, also die grossen Fonds, die auch könnten gefährlich werden für das Finanzsystem. Hat dort die Schweiz auch schon etwas umgesetzt von diesen Empfehlungen?
Also bei den Kreditratingagenturen hat man bis jetzt in der Schweiz nur das gehabt, was der Basler Ausschuss vorgeschrieben hat. Nämlich,
das ist eine andere Organisation.
Das ist von der Bankaufseher. Und dort muss man Kreditratingagenturen anerkennen, dass sie Banken können brauchen für die Berechnung der Eigenmittel, indem man auf die Bewertungen, auf die Benotungen abstellt. Aber das war keine permanente Aufsicht gewesen. Ich glaube nicht, dass dort ein grosser Handlungsbedarf besteht, weil wir haben keine solchen grossen Kreditratingagenturen, die bei uns tätig sind. Aber klarerweise gehört dazu auch, dass man dafür sorgt, dass die bei uns nachher verwendet werden, dass die anständig beaufsichtigt sind oder dass man zusammenarbeiten kann. Aber primär sind die an einem anderen Ort beaufsichtigt.
Aber es wäre ja im Interesse von der Schweiz, dass man das eben halt international einheitlich macht, gerade so eben Ratingagenturen, wenn wir bei dem Beispiel bleiben. Das nützt ja nichts, wenn man zum Beispiel das Ausland die nicht richtig beaufsichtigt, weil das hat auch Folgen für den Schweizer Finanzmarkt. Das wäre eigentlich etwas für die IOSCO jetzt. Hier.
Also IOSCO hat hier eine grosse Chance verpasst. Unsere Position war, das ist ein Gebiet, wo 2 bis 3 grosse Kreditratingagenturen weltweit tätig sind, wo es keinen Sinn macht, dass jedes Land ein Zipfeli davon, das beaufsichtigen, sondern das sollte man global durch eine zentrale Instanz machen. Das hat man nicht wollen, weil es gewisse Länder hat, die sagen, wir wollen Souveränität behalten, wir geben doch das nicht irgendeiner internationalen Organisation ab. Und jetzt hat er einen Flickenteppich. Jetzt hat er die Amerikaner, die vorausgegangen sind, dann hat er die EU, die eine Regulierung erlassen hat. Und für die Ratingagenturen ist es sehr schwierig, an allen Ecken und Enden unterschiedlichste Anforderungen zu erfüllen. Und die Aufgabe von JOSCO muss sein, wenn sie schon nicht die zentrale Aufsicht machen kann, dass sie wenigstens dafür sorgt, dass das einigermaßen in die gleiche Richtung läuft und dass man sich gegenseitig beeinflusst, Erfahrungen austauscht und nachher auch zusammenarbeitet. Das ist auch ein Thema, das in dieser Konferenz vorantrieben wird. Zusammenarbeit unter diesen Aufsehern, nicht nur in dem, was sie bis jetzt gemacht haben, sogenanntes Enforcement, wo man Regelverletzungen und Untersuchungsverfahren geführt hat und miteinander Informationen austauscht hat, sondern auch laufende Beaufsichtigung von solchen Institutionen oder Hedgefonds und anderen Vehikeln.
Aber wenn ich Sie so höre reden, dann sind Sie eher ein bisschen skeptisch eingestellt, dass man dort vielleicht zu wenig Druck macht, dass man zu wenig vorwärts geht und eben auch Chancen verpasst und im Prinzip am Schluss mit einer Regulierung dasteht, die nicht wirklich international ist. Und der Finanzmarkt ist ja international.
Also sie ist international insofern, dass man probiert, gewisse Standards zu setzen, Mindeststandards. Aber sie ist nicht international im Sinn von einer Instanz. Und das ist wahrscheinlich unglücklicherweise nicht realistisch. Bei der Bankenaufsicht hat es auch nie gehabt, bei der Versicherungsaufsicht hat es nationale Aufsichten gehabt, die nachher später international zusammenarbeiten mussten, weil ihre Schäfchen international tätig waren.
Daniel Zuberbühler, Sie sind ja so eine Art Außenminister von der FINMAS, Vizepräsident von dieser Aufsichtsbehörde, und Sie sind auch Mitglied im Basler Ausschuss von der Bankenaufsicht von der Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Das ist auch eine Organisation, die sich um die Regulierung von diesen internationalen Finanzmärkten kümmert. Dann gibt es aber noch andere, das Financial Stability Board. Der IWF hat gerade diese Woche sich sehr in Szene gesetzt, dass es eine Art Finanz-UNO wird werden. Es gibt weitere Organisationen, und ich habe das Gefühl, es werden alle ein bisschen regulieren und bekanntlich den zu viel Köche den Brei verderben. Ist die Gefahr auch so?
Also es hat sicher eine Konkurrenz unter all diesen internationalen Organisationen. Jeder wird der sein, der wichtigste ist und der am grössten Anerkennung hat. Wenn ich da so die Szenen anschaue, das ist natürlich das Wichtigste, ist eigentlich jetzt oben dran das Financial Stability Board, wo wir ja Gott sei Dank dabei sind, mit der Nationalbank und mit der Finanzverwaltung und wo wir als FINMA auch zuarbeiten. Und dort wird sehr vieles vorbereitet, wo nachher an diesen grossen Gipfeln, an diesen G20 Summits, von diesen Leaders, von diesen Führern der Welt unterstützt oder verabschiedet werden. Das ist das Wichtigste. Und dort wird eigentlich die Agenda getrieben. Und der Basler Ausschuss ist unterdran wahrscheinlich im Moment im Zentrum, weil die grössten Probleme sind schliesslich auch im Bankensektor gewesen. Es gibt einiges zu reparieren. JOSCO hat mit den Märkten zu tun. Die Märkte sind auch nicht perfekt, aber es war nicht das Hauptproblem gewesen. Und da habt ihr noch die Versicherungsaufseher, ihr habt den Rechnungslegungsstandardsetzer. All diese Sachen müssen irgendwo koordiniert werden. Und für das ist das Financial Stability Board, wo vor allem unser Philipp Hildebrand eine ganz wichtige Rolle spielt, ist zentral.
Und jetzt, wenn man eben hier an diesem Finanzsystem umschraubelt und die Sicherheitsplanken ein bisschen stärken und so, man hat ein bisschen das Gefühl, eben, es gibt einen Haufen Regeln und vor allem mehr Regeln, aber müssen es nicht vor allem bessere Regeln?
Also wenn ihr jetzt gerade den Basler Ausschuss nehmt, wo eigentlich ganz einfach zusammengefasst dafür muss sorgen, dass wesentlich mehr Eigenkapital und bessere Qualität vom Eigenkapital bei diesen grossen globalen Players, bei einem grossen globalen Institut gehalten wird, dann sehe ich natürlich schon sehr grosse Fortschritte. Die gehen in genau die Richtung, wo wir in der Schweiz vor einem Jahr, das war dann ein Pioniertag, hat dann ein bisschen Mut gebraucht, eingeschlagen haben. Das kommt heute alles im Basler Ausschuss. Aber es ist noch nicht fertig. Es ist vieles, sind Projekte, die auch von oben politisch gestützt werden. Das heisst, jawohl, geht in die Richtung, macht das. Aber der grosse Showdown kommt erst Ende nächstes Jahr, wenn all die Stücke zusammengesetzt und kalibriert werden, wo gesagt wird, wie viel kostet das am Schluss? Was machen wir alles? Was ist der Gesamteffekt? Und für das braucht es die politische Unterstützung, weil Banken, die grossen Banken, sind schon wieder zum Teil sehr gut am Verdienen. Sie gewinnen wieder an politischer Macht. Die Lobby funktioniert wieder. Die Politiker sind auch relativ vergesslich. Also ist es wichtig, dass der politische Druck der bis am Schluss, bis man das Zeug festgenagelt hat, dass der aufrechterhalten wird.
Und glauben Sie, dass das funktioniert, dass der politische Druck aufrechterhalten kann werden?
Also bis jetzt hat es geklappt. Zum Teil, wenn ich den Basler-Ausschuss anschaue, der hat auch Widerstandsnester. Und der Vorsitzende, hervorragender, schlauer Mann, der steuert das so, indem er verweist, schaut, das ist das Medienkommuniqué vom G20-Gipfel, das ist das Medienkommuniqué vom Financial Stability Board, dort steht es drin, vorwärts Marsch, bitte schön, wir können noch diskutieren über Details, aber jetzt wird das gemacht. Ob das bis zum Schluss durch hat, das hängt von der politischen Nachhaltigkeit ab.
Aber das erstaunt doch ein bisschen, dass selbst bei den Regulatoren offenbar, wie Sie gesagt haben, Widerstandsnester sind. Also die müssten ja eigentlich alle für die Regulierung sein.
Ich will es jetzt nicht erwähnen, wer es ist, aber es hat nationale Interessen. Es sind zum Teil Länder, die sagen, unser Bankensystem mag das gar nicht verleiden. Oder wo findet das Konzept ist falsch. Wir waren immer dagegen gewesen. Jetzt wollt ihr plötzlich etwas machen wie eine Leverage Ratio, wo doch eigentlich...
Also Verschuldensobergrenze.
Verschuldensobergrenze, wo doch gar nicht eine risikoadäquate Steuerung ist. Also da hat es x Vorbehalte fachlicher oder quasi Rücksichtnahme auf die nationale Befindlichkeit.
Die Schweiz war relativ flink gewesen im letzten Herbst. Es war vorpresst, kann man sagen, oder avantgarde gewesen, je nachdem, welchen Standpunkt das man einnimmt, bei der Boni-Regelung, aber eben auch bei den Sicherheitspolster, bei den Grossbanken und eben bei der Verschuldensobergrenze, die Sie vorher gerade erwähnt haben. Damals sind Sie recht kritisiert worden. In der Zwischenzeit setzt sich das so ein bisschen wie eine Art internationaler Standard durch. Allerdings hat man auch das Gefühl, gerade zum Beispiel beim G20-Gipfel in Pittsburgh, wo ja Boni und die Bankenregulierung im Zentrum gestanden sind, dass da ein Haufen Absichtserklärungen rum sind, dass noch ein Haufen unklar ist. Jetzt ist das ein Grund zur Freude für Sie, dass man in die gleiche Richtung geht, oder ist es ein Grund zur Besorgnis, dass man sich nicht wirklich richtig festlegen
würde? Ja, ich könnte sagen, das Glas ist halb voll, es ist halb leer, aber es geht in die richtige Richtung. Also von dort her ist es sehr erfreulich, wo wir das zuerst gemacht haben, mit der Eigenkapitalgeschichte. Da ist auch Kritik im Inland gekommen, wir lügen unsere international tätigen Institute im Wettbewerb benachteiligt. Das ist das ewige Argument, das immer kommt, das man muss zum Teil berücksichtigen, aber wo nicht mehr kann der einzige Maßstab sein. Aber umso besser ist es, wenn international die Leute das Gleiche machen wollen, dann hilft uns das natürlich auch, intern das durchzusetzen, hilft der Wettbewerbsposition, also dass man nicht immer mit dem gleichen Argument quasi weniger machen kann, als eigentlich nötig wäre.
Also dass man sagt, wenn wir in der Schweiz strenge Regeln haben, dann können wir nicht wirklich Geschäfte oder Banken ziehen ab ins Ausland oder so irgendwie.
Richtig. Jetzt die nächste spannende Debatte ist die Frage vom sogenannten Too Big to Fail. Zu gross oder zu komplex, als dass man ein Institut kann in Konkurs lassen kann. Was ihr heute in der ganzen Welt erlebt habt, oder im letzten Herbst, wo man zum Teil sogar Banken hat müssen retten, wo ihr früher hätte gesagt, ja, die sind doch nicht systemisch relevant. Aber in einer Krise wird plötzlich alles wird systemisch relevant. Und dort geht es über das raus, was wir fordern, was wir jetzt übrigens auch in unserer FINMA-Strategie haben, dass nämlich prudentielle Regeln, also Anforderungen von der Aufsicht, schärfer müssen sein für die systemisch relevanten grossen Institute. Es geht das allein längt noch nicht. Es geht auch darum, dass man die auseinandernehmen kann. Und zwar vor einer Krise, dass sie sich so aufstellen und organisieren, dass man einzelne Teile abspalten kann, verkaufen, dass man systemisch relevante Funktionen, Zahlungsverkehr, Inland, Spar- und Kreditgeschäft, kann weiterführen, rausnehmen. Und das passiert nicht von selber. Das könnt ihr nicht heute machen. Das würde nicht gehen. Also müssen sich die anderen, ist alles völlig vernetzt und verhangen. Und wenn ihr jetzt von ihnen verlangt, dass sie sich anders aufstellen, dann kommt das teurer. Das ist nicht gratis, die ganze Geschichte. Aber ich habe den Vergleich gemacht, auch gestern, wenn man Nachtessensrede vor den Kollegen gesagt, grosse, komplexe, weltumspannende Organisationen sind ein bisschen wie Atomkraftwerke. Sie sind sehr nützlich und sehr notwendig im Normalfall, aber sie sind eine Katastrophe im Störfall. Also muss man dafür sorgen. Und das ist letztlich ein politischer, gesellschaftlicher Entscheid. Wie weit ist man bereit, so Restrisiken einzugehen, wie bei den Atomkraftwerken, um Vorteile zu haben von so grossen, global vernetzten Organisationen. Und das gibt einen grossen Kampf, das gibt eine grosse Auseinandersetzung. Das ist wahrscheinlich die grösste Herausforderung. Und dort wird es vor allem auch der Wille der Politiker brauchen. Wenn wir es jetzt nicht machen, dann machen wir es nie.
Und gerade so Themen sind ja auch in der Schweiz im Parlament, im eidgenössischen Parlament schon diskutiert worden. Das waren sehr heftige Debatten gewesen und man ist irgendwie nicht wirklich viel weitergekommen.
Ja, es hat eine Motion, die quasi durch eine linke und rechte Koalition überwiesen worden ist, die sogar zum Teil, aber mehr so als Idee, die Aufspaltung verlangt, oder jedenfalls das Thema Begrenzung von diesen Systemrisiken verlangt, dass das angegangen wird. Und da gibt es eine Expertenkommission, die eingesetzt wird werden. Und wir haben mit der Nationalbank zusammen, die FINMA, ein Projekt mit verschiedensten möglichen Strängen, die man jetzt muss anschauen muss. Und immer Kosten und Nutzen miteinander vergleichen. Also es läuft etwas in dieser Richtung und die politische Unterstützung ist mindestens dann mal im Parlament noch da gewesen. Hoffen wir, es habe ich an.
Und die politische Unterstützung, ist die vor allem in der Schweiz da? Sind wir da wieder die Musterschüler? Und wir haben ja auch ein eine besondere Situation, weil wir haben zwei Grossbanken und eine relativ kleine Volkswirtschaft, wenn man so will sagen. Ist es vor allem in der Schweiz etwas, was jetzt da angepackt wird, oder ist das auch international so?
Also wir sind sicher die gewesen, die eben aus, genau aus dem Grund, was ich gesagt habe, vorausgegangen sind, weil bei uns ist das ein Problem im Quadrat. Indem unsere Grossen im Verhältnis zu der Volkswirtschaft oder zu der Fiskalkraft für eine Rettungsaktion sehr überdimensioniert sind. Aber es ist ein Thema auch in England, sehr prominent, auch in den USA. Das haben wir jetzt auch ein bisschen diskutiert da mit den Kollegen am Rand von dieser Tagung. Es hat verschiedenste Länder, die das angehen, die sich besonders betroffen fühlen oder die sagen, es ist nicht mehr akzeptabel, dass der Steuerzahler, und die Steuerzahler sind säuerlich, ja, wie sie vor allem in anderen Ländern riesen Defizit müssen eingehen, sind nicht mehr länger bereit, einfach das Risiko so herzunehmen. Also ich glaube, politisch läuft im Moment einiges in die Richtung.
Und in der Schweiz hat man aber gleich das Gefühl, dass schon bereits die Banken sehr heftig dagegen opponieren, dass sie Artikel schreiben in der NZZ oder ich nehme an, hinter den Kulissen auch Bankenlobbyisten aufmarschieren. Eine Prognose, kommt das in Ihrem Sinn oder kommt das im Sinn der Banken am Schluss oder irgendetwas in der Mitte?
Also was sicher nicht kommt und hoffentlich auch nicht nötig ist, dass man jetzt ein UBS in 5 Baby-UBSli oder ein CS in 4 Baby-CSli muss aufspalten, so wie sollte so gar nicht müssen kommen. Und am Schluss wird es irgendein Kompromiss sein, eine Mischung aus viel mehr Eigenkapital, Liquidität und so weiter und gewissen Restrukturierungen, dass sie eben gewisse Selbstständigkeit von diesen Töchtern müssen herstellen, dass innerhalb vom Konzern nicht mehr allzu viel Geldflüsse sind, die einem nachher völlig abhängig machen. Ich glaube, das wird kommen, aber das wird teuer kommen und von dort her gibt es einen Kampf. Und das ist ja legitim, wenn sie Artikel in der NZZ schreiben.
Ja, wir müssen ja auch ein paar schreiben. Okay, also wir freuen uns auf die Artikel. Sie haben vorhin die UBS angetönt, die ist vor rund einem Jahr, am 16. Oktober, ist die Rettungsaktion, sie ist die ziemlich in der Misere drin gewesen. Jetzt ist es rund ein Jahr später. Wie schätzen Sie die Lage von der UBS ein als Aufsichtsbehörde? Ist das alles mehr oder weniger geritzt oder ist da immer noch sehr viel, sind da immer noch sehr viele Probleme um?
Also im Vergleich zu vor einem Jahr steht sie deutlich besser da. Sie ist noch nicht über den Berg. Über den Berg ist sie erst, wenn sie wieder profitabel wird. Also müsst ihr mal warten, bis der 2-3 Quartal sieht, wo sie anständig verdient. Und zwar nicht nur in der Investmentbank, sondern der ganze Konzern. Von dort her ist das noch nicht ausgestanden, aber sie ist deutlich, deutlich stabilisierter. Man ist nicht mehr im Krisenmodus, sie ist nicht mehr auf der Intensivstation, aber sicher noch nicht erledigt.
Und das, was der Oswald Grübel schon mal über die Financial Times ein bisschen angekündigt hat, dass man am liebsten die giftigen Papiere aus dem Staatsfonds wieder würde zurückkaufen, damit man auch ein bisschen im staatlichen Einfluss entziehen kann, ist denn dort der Moment für Sie schon gekommen?
Also erstmal ist nicht an uns allein das entscheiden, sondern vor allem die Nationalbank, oder? Vertragspartner ist, die UBS
kann... Sie sind Aufsichtsbehörde.
Absolut, also wir sind dort zusammen und wir haben klare Aussagen von unseren Leuten und von der Nationalbank gehört, der Moment ist nicht gekommen, die Giftpapiere wieder zurückzugeben, weil dann hat die Bank all die Risiken wieder. Die muss zuerst völlig stabilisiert werden und so sein, dass man kann sagen, jetzt kann sie sich so leisten, quasi das Zeug noch wieder zurückzunehmen, beziehungsweise, dass das schon so weit runtergefahren ist und es ist ja schon zum Teil deutlich reduziert worden, dass das kein Problem mehr ist. Also von dort her ist ja die Operation mit der Übernahme von den illiquiden Aktiven ist eine langfristige Aktion gewesen. Der Herr Jean-Pierre Roth, Präsident vom Direktorium der Nationalbank, hat da gesagt, wir sind da für die Ewigkeit. Wir haben Zeit, wir können warten, bis das Zeug wieder gut ist oder bis man es beherrschen kann.
Wie ist es denn jetzt mit der Nationalbank? Hat die Papier? Sie sieht relativ gut in die UBS rein. Das haben sie nicht. Wer passt auf die UBS mehr auf? Ist das vielleicht fast mittlerweile die Nationalbank, weil die mehr Einsicht hat als sie?
Nein, also die Papier, die sie hat, das ist ja jetzt ihr Vehikel, dass sie das anschaut, ist klar. Aber Aufsicht sind immer noch primär mehr, aber es ist klarerweise eine stärkere und noch engere Zusammenarbeit, also in unserem Strategiepapier, zwischen FINMA und Nationalbank. Und da gibt es wirklich die Schnittstelle bei diesen Grossbanken, die eben systemisch relevant sind. Da geht es in die Systemstabilität und die Nationalbank ist dort sehr ein willkommener Partner. Und das ist ein enges Zusammenarbeiten, das wir hier noch verstärken.
Jetzt haben wir sehr viel geredet über Regeln, neue Spielregeln, Regulierungen, was man besser müsste machen etc. Und so. Hat man das alles nicht gewusst vor der Finanzkrise oder hat man auch Sie vielleicht als Aufseher einfach zu wenig gepusht, um genau so Regeln früher zu installieren?
Also wir haben ja Mitte September einen Bericht veröffentlicht, Finanzmarktkrise und Finanzmarktaufsicht, quasi eine Rechenschaftsablage über unser Verhalten oder Nicht-Aktionen vor der Krise, in der Krise und die Lektionen daraus. Und da sieht er, dass niemand grossartig aussieht. Wir nicht, als Bankenaufsichtsbehörde, früher die EBK, aber auch Zentralbanken, Aufseher in der ganzen Welt. Das ist keine Entschuldigung, aber nur zum Sagen, es ist nicht irgendwie ein Spezialfall.
Es ist erstaunlich, dass das niemand irgendwie vorausgesehen hat. Und jetzt wissen es alle.
Ja, ja. Also ich sage natürlich auch, wenn ihr dann das gemacht hättet, was wir jetzt an neue, schärfere Regeln einführen, dann wäre das sofort abberufen worden. Dann hat man gesagt, ihr seid völlig verrückt. Das doppelte Eigenkapital, das 2- bis 3-fache an Liquidität, das wir bis jetzt halten mussten, dann wäre man weg vom Fenster. Also es wäre auch politisch nicht möglich gewesen. Aber man hat auch nicht die hohe Gefahr von diesen Risiken gesehen. Das müssen wir offen zugeben. Und man war zum Teil auch marktgläubig gewesen. Das war, glaube ich, ein generelles Thema gewesen, dass die Aufsicht hat gefunden, der Markt regelt das. Der Markt ist funktionsfähig. Die Märkte sind liquid. Die Risikomanagementsysteme sind ausgefeilt. Das ist quasi Spitzenklasse. Und die grossen Institute sind dank ihrer breiten Diversifikation von ihren Geschäftsfeldern, geografisch und so weiter, sind die am besten in der Lage, das zu handhaben. Und jetzt haben wir gesehen, dass es eben nicht so ist. Wir haben einfach sehr schnell auf das reagiert und gesagt, voilà, da ist der Beweis, fertig, lustig.
Und das machen Sie jetzt nicht mehr. Jetzt können Sie wirklich streng durchgreifen.
Ja, natürlich. Aber was in 5 Jahren ist oder in 10 Jahren ist, das werde ich noch nicht sagen. Vielleicht gibt es jetzt eine ganz andere Stimmung.
Gibt es denn noch, also ist das Finanzsystem jetzt sicherer für die nächste Krise? Ist man besser gewappnet?
Also, nur weil ihr jetzt neue Regeln entwickelt, die ja noch nicht umgesetzt sind. Bei uns ist ja zum Teil auch nur ein Ziel, wo man gesagt, wir die Regeln jetzt festlegen, aber erfüllen müsste sie erst, wenn die Krise durch ist und man sich erholt hat und überhaupt in Lage seid. 2013. Basler Ausschuss ähnliche Grössenordnungen. Also, zuerst muss man das alles gemacht werden. Und zweitens muss man nicht meinen, dass nur weil wir jetzt höhere Sicherheitsstandards haben, dass es keine Unfälle mehr gibt. Die Krisen im Finanzsektor sind sehr häufig, hat man gesehen. Und man muss auch nicht meinen, es gehen jetzt wieder ein Jahrhundert, bis so eine schlimme Krise kommt. Das kann in den nächsten 5, 10 Jahren sein. Von dort her darf man nicht die Illusion haben, jetzt ist alles picobello und Sicherheit ist 100%. Die könnt ihr nicht haben. Aber ihr könnt Massnahmen treffen, um die Wahrscheinlichkeit zu reduzieren, die Schadensgröße zu reduzieren und die Möglichkeit zu schaffen, dass das vielleicht so ein Ding auseinandernehmen könnt, im Einzelfall, ohne dass ihr Steuergelder einsetzen müsst. Aber es gibt keine Garantie.
Jetzt haben wir Donnerstagmittag. Jetzt ist an der IOSCO-Tagung, da gehen die Türen auch ein bisschen auf, dass die Leute auch schauen können. Es gibt verschiedene Panel. Auf was freuen Sie sich da am meisten?
Also ich freue mich mal, wenn sie durch ist, weil es ein riesen Krampf war.
Eine ehrliche Antwort.
Und einen grossen Aufwand. Und das ist mir immer ein bisschen vom Gewiff, ob alles klappt. Also ich freue mich vor allem auf die Panels. Wir haben da spannende Themen. Hedgefonds, Rechnungslegung, sogenannte Fair Value Accounting, sehr umstritten. Wir haben das Thema neue Finanzmarktarchitektur, Regulierung. Und wir haben das Thema von Ratingagenturen. Also das gibt spannende
Auseinandersetzungen. Da können alle schauen, was interessiert, können ins Kongresszentrum und Messe Basel.
Sofern sie zahlen.
Ja. Aha, okay, gut. Dann danke ich Ihnen herzlich für das Gespräch, Herr Zuberbühler.
Der Daniel Zuberbühler, Vizepräsident von der Finanzmärkteaufsicht von der FINMA, ist Gast im Tagesgespräch beim Beat Soltermann, weil er die Schweiz vertritt bei der internationalen Dachorganisation IOSCO von der Börse- und Finanzmärkteaufseher. Der IOSCO diskutiert in diesen Tagen zu Basel darüber, wie man das Finanzsystem könnte sicherer und stabiler machen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.